Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
mein Chef, Stefan Raue, Intendant des Deutschlandradios, also von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova und Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Wir grüßen Sie und wünschen einen guten Tag allen, die uns zuhören. Eine Stunde Radio, 30 Minuten Podcast zu den Themen des Tages. Und heute ein besonderes Hallo an alle, die uns zuschauen. Ja, das geht auch im Radio. Immer dann, wenn wir zum offenen Studio einladen. Das heißt, per Videokonferenz können Sie dann dabei sein, mitdiskutieren im Chat. Im Anschluss haben wir eine kleine Redaktionskonferenz gemeinsam geplant. Großes Thema, Herr Raue, heute natürlich, wie die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in diesen Minuten die Corona-Maßnahmen verschärfen. Die tagen jetzt seit gut einer Stunde. Tja, und habe ich was vergessen? Ja, natürlich. Großer Zapfenstreich heute zur Verabschiedung Angela Merkels. Sie hat sich ja ausgesucht, dass es Nina Hagen sein soll, die da gespielt wird. Ich glaube, ganz Deutschland denkt heute drüber nach, was würde ich mir wo aussuchen für ein Lied. Herr Raue, haben Sie spontan eine Antwort? Wenn nicht, frage ich später nochmal.
Naja, ich komme dann wieder mit meiner Lieblingsband Red Hot Chili Peppers, aber ich bin nicht sicher, ob das Bundeswehr-Musikchor das drauf hat.
Ach, ich glaube, das würden die schaffen. Die haben schon so viel geschafft, wenn man sich da mal so anschaut, was sich so Verteidigungsministerin, Minister, Bundeskanzler und Bundespräsident, das sind ja die drei Ämter, denen diese Ehre zusteht, was die sich so gewünscht haben. Ich glaube, Life is Life war die größte.
Das kommt bei mir aber nicht früh ins Haus.
Wir rufen dieses Thema später auf. Schön auf jeden Fall, dass Sie dabei sind. Denken Sie gerne auch zu Hause drüber nach und auch bei uns hier im offenen Studio, was Sie sich so wünschen würden. Und wenn Sie jetzt spontan sagen, ich will das auch nicht nur hören, sondern sehen, dann wollen wir das spontan auch mal möglich machen. deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Da finden Sie den Link, der direkt zu uns führt. Vielleicht bis gleich. Seit 11 Uhr, seit einer guten Stunde, tagt die MPK, also die Konferenz der zwei Frauen und 14 Männer, die die Bundesländer regieren, plus die beiden Kanzler, die wir gerade gefühlt haben, die scheidende und der kommende. Es geht um die Verschärfung der Corona-Maßnahmen. Das will ich gerne diskutieren mit dem Intendanten unseres Senders, mit Stefan Raue. Und auch mit Ihnen, unserem Publikum, das heute im offenen Studio dabei ist. Herr Raue, ich würde sagen, Fakten first, oder? Wir haben natürlich auch recherchiert, unsere Kolleginnen und Kollegen im Hauptstadtstudio, und haben versucht herauszufinden, was liegt denn da zur Entscheidung. Und diese kleine Zusammenfassung hat Katharina Hamberger für uns.
In einer Beschlussvorlage zu dem Treffen, die auch unserem Hauptstadtstudio vorliegt, heißt es, dass für Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, gelten soll, dass sich ein Haushalt mit maximal zwei weiteren Personen treffen darf. Sprechen wollen Bund und Länder auch über die Ausweitung der 2G-Regel bundesweit auf den Einzelhandel, ausgenommen Geschäfte des täglichen Bedarfs. Geimpft und genesen, eventuell sogar plus Test, soll auch zum Beispiel für Kinos und Restaurants gelten. Großveranstaltungen sollen eingeschränkt werden, Diskotheken und Clubs sollen ab einer 7-Tages-Inzidenz von 350 geschlossen werden. In Schulen soll bundesweit eine Maskenpflicht gelten. Auch das Thema Impfen wird heute im Fokus stehen. 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten, das ist das Ziel, das der designierte Kanzler Scholz ausgegeben hat. Helfen soll dabei unter anderem ein Krisenstab, der nun im Kanzleramt eingerichtet und von Generalmajor Carsten Breuer geleitet werden soll. Zudem sollen mehr Berufsgruppen impfen dürfen, unter anderem auch Apotheker und Apothekerinnen, Zahnärzte und Ärztinnen. Des Weiteren ist eine Impfpflicht für Menschen vorgesehen, die in bestimmten Einrichtungen im Gesundheitswesen arbeiten. Außerdem soll der Ethikrat laut Beschlussvorlage gebeten werden, bis Jahresende einen Vorschlag für eine allgemeine Impfpflicht ab Februar 2022 zu erarbeiten. Was heute beschlossen werden soll, ist nicht ohne den Bundestag möglich. In der kommenden Woche soll dort über die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes abgestimmt werden.
Also darum geht es gerade in diesen Minuten in den digitalen Beratungen zwischen Bund und Ländern. Stefan Raue, fangen wir vielleicht mal positiv an. Sie regieren doch. Nach einigem Zögern wird jetzt gehandelt.
Ja, also so ein richtiges Interregnum hat es ja nicht gegeben. Wir haben ja bei diesem Thema die Länder in der Verantwortung, den Bund in der Verantwortung. Es sind ja viele Dinge auch geregelt, die im alltäglichen Leben ja auch wirksam werden. Die Frage ist ja, sind die Mittel, die im Augenblick Anwendung finden, geeignet, das, was wir gerade erleben, an vierter Welle zu kanalisieren oder zurück einzudämmen? Und da sind, glaube ich, fast alle Experten der Meinung, das wird nicht reichen. Und dafür braucht es eine große Kraftanstrengung. Und dafür brauchen wir den Bund, dafür brauchen wir aber eine möglichst große Einigkeit der 16 Bundesländer, damit die Dinge nicht von Landesgrenze zu Landesgrenze oder von Land zu Land wieder sehr unterschiedlich sind und insgesamt das ganze Vorhaben auch schwieriger machen.
Und wenn Sie das jetzt hören, was wir da gerade aus der Beschlussvorlage gehört haben, ist es eine lange Liste. Haben Sie den Eindruck, das ist dieses Paket oder sind da auch noch Handbremsen angezogen, die vielleicht ein bisschen zu sehr angezogen sind?
Naja, also wenn man diese ganzen Maßnahmen sich mal durch den Kopf gehen lässt und einen Strich drunter macht, muss man sagen, das ist eine Art Lockdown für Ungeimpfte. Das hat man nicht groß drüber geschrieben, aber wenn man sich alle Maßnahmen anschaut, wird es für diejenigen, wenn man sich in die Lage eines Ungeimpften versetzt, wird es sehr schwierig. Der darf in die Läden, in die Geschäfte für alltägliche Waren, für Lebensmittel und solche Dinge noch hinein. Bei allem anderen wird es wirklich schwierig. Und darüber will man natürlich auch einen gewissen Druck ausüben, das ist klar. Letzten Endes steht aber hinter der ganzen Sache die Frage, hat die Politik, haben Bund und Länder die Kraft, eine Impfpflicht durchzusetzen oder haben sie nicht? Und ich vermute mal aus den Stellungnahmen der letzten Tage, dass es in diese Richtung gehen wird. Das wird aufwendig natürlich juristisch geprüft werden müssen. Da wird es zahlreiche Klagen gegen geben. Aber ich denke, das steht am Ende zu erwarten.
Ich frage Sie auch gleich nochmal nach Ihrer Bewertung dazu. Ich habe ja auch hier in unserem Chat im offenen Studio gefragt, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer das bewerten. Sehe den Kommentar von Rico Taps, der sich auch bezieht auf diese Frage 2G, 3G. Und schreibt, ich verstehe nicht, warum immer noch überall so getan wird, als seien die Ungeimpften diejenigen, die die vierte Welle verursacht haben. Für mich gibt es ganz offensichtlich eher einen Zusammenhang zwischen den Lockerungen und den damit einhergehenden uneingeschränkten Partyexzessen von 2G-lern. Zitat Ende. Wie schätzen Sie das ein? Ist das gerade, ich meine, diese Frage kommt ja immer wieder auf, ne? Ist das gerade ein Fingerzeig, der zu sehr in Richtung nur der Ungeimpften geht?
Ich bin kein Wissenschaftler, ich bin auch kein Politiker. Ich lese viele Zeitungen, ich höre mich um, ich lebe in Leipzig. Ich lebe in einem Bundesland, in dem die vierte Welle enorm zuschlägt. Ich habe heute Morgen gerade in der Regionalzeitung gelesen, wie die Situation in allen Krankenhäusern der Region aussieht und wie viel Prozent der Menschen, die dort in den Intensivstationen sind, Ungeimpfte sind. Und wenn ich das alles ernst nehme und ich nehme das ernst, dann muss ich sagen, da ist schon viel dran, dass diese vierte Welle sehr stark durch den hohen Anteil von Ungeimpften in unserer Gesellschaft auch beschleunigt wird. Es gibt Impfdurchbrüche, es gibt auch Ansteckungen durch Impfdurchbrüche, aber ich glaube, das Problem ist, dass wir etwa 30% der Menschen haben, die nicht geimpft sind. Und das ist in so einer Krise dann doch auch ein wichtiger Faktor.
Und da sind wir dann bei der Impfpflicht und der Frage. Soll ich Ihnen die Frage ersparen, wie Sie dazu stehen? Weil es ist natürlich wirklich keine leicht zu beantwortende Frage. Denn es ist der Eingriff und gleichzeitig, Sie haben es beschrieben, steht da diese Notwendigkeit im Raum.
Ja, aber Sie fragen mich ja als Stefan Rau, nicht als Politiker und nicht als Wissenschaftler. Und als Stefan Rau sage ich Ihnen, ja, ich bin für die Impfpflicht. Ich habe nie ein Problem mit Impfungen gehabt. Ich bin nach dem Abitur Soldat geworden und da wurden wir gleich in den ersten Tagen darauf hingewiesen, dass der Soldat zu dulden hat, dass er durch alle möglichen Dinge durchgeimpft wird. Und dann haben wir alle in der Reihe gestanden, unseren Arm freigemacht und haben unsere Impfung bekommen. Und seitdem werde ich regelmäßig gegen Grippe geimpft, gegen Gehirnhautentzündungen infolge von Zeckeninfektionen und so weiter und so fort. Und habe persönlich noch nie einen Nachteil daraus erfahren. Ganz im Gegenteil, fühle mich da auch geschützt durch und deswegen bin ich auch für eine Impfpflicht in diesem Punkt. Bei dieser Katastrophe, die wir nun im Augenblick seit 2 Jahren erleben, Aber ich habe auch Verständnis dafür, dass Menschen sich dagegen wehren und gegen so eine Verpflichtung etwas haben und das auch juristisch prüfen lassen. Nur Sie haben mich ja persönlich gefragt und genau. Ich persönlich könnte mit einer Impfpflicht sehr gut leben.
Ich habe hier auch persönliche Antworten von Zuschauerinnen und Zuschauern bei uns im offenen Studio heute. Natascha, die sagt, eine Impfpflicht steht für ein politisches Versagen. Und wenn ich ergänze, Stefan Schmidt-Bilkenroth ergänzt, sie steht sogar für ein gesellschaftliches Versagen. Bleiben wir mal beim politischen Versagen. Denn es war ja das Versprechen da, das politische, es gibt keine, weil man davon ausging, man würde sie gar nicht brauchen, die Impfpflicht. Ist das eine Debatte, die sich lohnt zu führen oder ist das jetzt auch eine verschüttete Milchdebatte?
Ja, also wir werden nach dieser, das gilt aber für alle, nach dieser Corona-Geschichte werden wir alle Rechenschaft abgeben, legen müssen. Und wir werden alle genau schauen müssen, wo sind Fehler gemacht worden, wo hätte man sich anders entscheiden müssen. Aber wir sind jetzt mitten in einer Riesenkrise, die unsere Gesellschaft, unser Gemeinwesen aufs Äußerste beansprucht. Und da muss gehandelt werden. Da hilft es nichts, wenn wir uns jetzt monatelang zerreden und diskutieren und hin und her wenden. Politik muss auch Entscheidungen treffen, die unter Umständen sich nachträglich als falsch erweisen. Das liegt in der Natur der Sache. Das kann jeder in seinem eigenen Verhalten und in seinem eigenen Handeln, in seinem eigenen privaten Umfeld auch sehen. Es gibt nicht immer Entscheidungen, von denen man genau weiß, dass sie genau richtig sind, sondern man muss manchmal auch Mut beweisen und dann notfalls auch für die Fehler dann einstehen.
Stichwort Mut. Da hatten wir jetzt dieser Tage, seitdem dieser Vorschlag von Olaf Scholz aufkam, auch eine hitzige Diskussion in der Redaktionskonferenz. Ich hatte da, ich will es gleich sagen, die Minderheitenmeinung, nämlich ob der Frage dieser Weg, den Olaf Scholz vorschlägt, wir geben das in den Bundestag und zwar als Abstimmung ohne Fraktionszwang. Also jeder Abgeordnete darf nach seinem Gewissen entscheiden. Ich finde das ja richtig, weil ich glaube, der Bundestag ist immer dann am stärksten in diesen Momenten, wenn er frei entscheiden kann und damit auch dann eine gesellschaftliche Debatte repräsentiert, die auch wirklich stattfindet. Aber habe auch das Argument zur Kenntnis genommen der anderen, die gesagt haben, eigentlich ist das diese Führungsschwäche, weil er die FDP da nicht düpieren will, wählt er diesen Weg.
Nein, ich glaube, es hat den Debatten in bestimmten Dingen, wenn es um das persönliche Recht auf Unversehrtheit geht und wenn es um Grundrechte geht, die jeder für sich in Anspruch nehmen kann, dann ist es richtig, dass der Fraktionszwang in diesen Punkten auch aufgehoben wird, finde ich. Ich finde, die Debatten, die man aus diesem Anlass im Bundestag gehört hat, waren immer sehr, sehr von sehr hohem Niveau, waren sehr persönlich auch gefärbt. Ich habe aus diesen Debatten sehr viel gelernt. Und ich finde, bei so einer weitreichenden Entscheidung müsste der Fraktionszwang aufgehoben werden.
Und heute haben wir uns vorgenommen, den Spieß mal umzudrehen und Sie zu fragen, stellen wir eigentlich die Fragen, die Sie sich stellen? Ich freue mich, dass sich mit Stefan Rauer, der erste Mann unserer Senderfamilie, sich genau diesen Fragen stellt, der Intendant des Deutschlandradio. Und wir können ja gerade mal bei der Corona-Frage bleiben. Gerade vorhin, Herr Rauer, als ich die Sendung vorbereitet habe, da bekam ich eine E-Mail eines Hörers, der sich bisher nicht hat impfen lassen, der aber sagt, ich habe auch die ganze Corona-Politik insgesamt immer unterstützt, auch die Kontaktbeschränkung dergleichen. Und der sich beklagt, dass gegen Ungeimpfte, und jetzt beginnt das Zitat, dass Ungeimpfte in einer lange nicht mehr dagewesenen Form eine Hetzjagd erleben. Was sagen Sie da?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Also die Hetzjagd nehme ich nicht so wahr, aber es sind natürlich auch Anschuldigungen in die eine und die andere Richtung unterwegs und die sind auch in so heftigen emotionalen Debatten häufig sehr scharf und sehr persönlich und auch häufig unter der Gürtellinie und voller Unterstellungen. Da fällt es manchmal schwer, eine kühle und abgewogene Antwort zu finden. Ich spreche ja niemanden ab, darüber nachzudenken und auch zu sagen, für sich selbst entscheidet er möchte das und das nicht. Und er möchte nicht geimpft werden. Das habe ich ja eben gesagt, das ist zu respektieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, es geht bei dieser Krankheit nicht nur um einen selbst. Es geht nicht darum, dass man für sich alleine entscheidet, sondern man ist auch eine Gefahr für andere. Das gilt es zu bedenken. Ich habe zwei heranwachsende Jugendliche als Kinder. 16- und 18-Jährige, die in der Schule sind und die dort auf engstem Raum mit Klassenkameraden lernen und dort auch hinzugehen haben. Und da macht man sich schon Sorgen darüber, was auf diese Weise unter Umständen an Infektion zustande kommt. Und deswegen glaube ich, ist es nicht damit getan, dass man auf das Recht des Einzelnen nur schaut, sondern man muss auch schauen, welche Gefahr stellt sich für die Gemeinschaft da.
Wie ist das aber so lange, und ich mache mal einen kleinen Einschub hier, wir haben nämlich gerade das technische Problem, wunderbar, dass Sie uns im Radio noch hören können und auch später im Podcast natürlich, aber wir haben gerade die Verbindung zum offenen Studio verloren, deswegen bitte ich gerade mal in die Regie, dass wir vielleicht ein Ersatz-iPad kriegen, weil das hier hat irgendwie die Verbindung zum Internet verloren, damit wir da auch wieder verbunden sind. Aber in der inhaltlichen Debatte, Herr Raue, wir haben natürlich die Situation, Stand jetzt, das Impfen ist noch nicht Pflicht. Es wurde bewusst den Leuten freigestellt und es gibt die klare Empfehlung. Und jetzt kommt mir der gute alte Hans-Joachim Friedrichs in den Kopf. ARD-Tagesthemen-Anchorman, der ja uns Journalisten alle mitgegeben wurde mit seiner Aussage, man darf sich mit keiner Sache gemein machen und auch nicht mit einer guten. Jetzt sehe ich aber in der Corona-Politik, dass wir da, wir Medien, auch trotzdem in eine andere Rolle rutschen. Also in eine, wo das vielleicht gar nicht so möglich ist. Also wo man nicht sagen kann, na gut, wenn es rechtlich offen ist, ob man sich impfen lässt oder nicht, sind wir auch einfach offen und ambivalent und bewerten es gleichermaßen.
Ja, also bei der Impfpflicht haben wir als gerade als Öffentlich-Rechtliche, das muss man immer unterscheiden, ne? Die öffentlich-rechtlichen Sender haben eine möglichst breite Meinungspalette abzubilden. Die Printkollegen, Privatfunker, sind, so nennt man das, Tendenzbetriebe. Also die können durchaus als Zeitung eine bestimmte Linie verfolgen und müssen dann nicht das gesamte Bild zeichnen. Wir als Öffentlich-Rechtliche müssen das zeichnen. Und wenn wir ins Kommentieren gehen oder ins so zugespitzte Formulieren wie Impfpflicht ja oder nein, dann müssen wir unterschiedliche Seiten abbilden. Das geht gar nicht anders. Wir können nicht uns zum Akteur in dieser Diskussion machen, also öffentliche Aufrufe, jetzt sich impfen zu lassen. Das ist nicht die Sache des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir haben da die verschiedenen Positionen auch gut darzustellen. Wir haben auch nachzufragen, welche Argumente es für die eine oder andere Position geht. Da dürfen wir unseren Job nicht mit dem eines Akteurs oder Politikers verwechseln. Mhm.
Wie ist es denn mit diesem immer Recht haben? Manchmal, wenn ich mich selbstkritisch befrage, frage ich mich auch, inwieweit wir diese Irrtümer, die wir dann der Politik gerne vorwürfen, nicht gehandelt zu haben, auch selbst mitleben. Ich denke jetzt nochmal an die Impfpflicht. Ich meine, das wäre natürlich ein guter und kluger Kommentar gewesen, im Januar oder Februar in diesem Jahr zu schreiben, Vorsicht, liebe Politik, schließt nicht etwas aus, was ihr eventuell noch brauchen könntet, weil wir feststellen, anders geht es nicht. Kann sein, dass es den gab. Ich habe ihn nicht in Erinnerung und vor allem, um es mal auf mich selbst zu beziehen, ich habe es selber auch nicht so gesagt.
Also ich glaube, wir haben vor einigen Monaten ganz andere Perspektiven gehabt, auch diejenigen, die, sagen wir mal, jetzt kein Problem mit den Impfungen haben. Ich denke, wir würden ganz anders diskutieren, wenn wir eine Gesellschaft hätten, in der 90% geimpft wären, 10% nicht geimpft wären und die Corona-Epidemie nun einigermaßen auch im Griff wäre. Aber da diese vierte Welle so gewaltig ist und so weite Bereiche unseres Lebens auch erfasst und so bedrohlich ist, müssen alle neu umdenken. Und da hilft es dann nicht zu sagen, vor ein paar Monaten habe ich das noch so gesehen. Da muss man sich der Gegenwart stellen.
Mhm. Man kann uns zwar gerade nicht sehen im offenen Studio, aber der Chat läuft weiter. Das freut mich schon mal sehr. Sie können uns über Radio hören. Gutes altes Radio, ne? Das ist eine wunderbare Technik. UKW und DAB funktioniert immer, auch wenn das Internet versagt. Kleine Werbung für ein vertrautes Medium an dieser Stelle. Ich schaue noch mal in diesen Chat und sehe da auch der Wunsch von Franz Knieps beispielsweise, der sagt, naja, wir brauchen auf jeden Fall einen respektvollen Diskurs und dass Politik dazu neige, mit Tina zu arbeiten. Ne? Sie kennen diese Abkürzung, ne? Maggie Thatcher, there is no alternative, also die berühmte Alternativlosigkeit.
Manchmal gibt es die Situation, dass sie keine Alternative hat. Manchmal gibt es das. Es würde jetzt weit führen, wenn wir das jetzt mal alles durchchecken, wie es in den letzten Jahren und Monaten gelaufen ist. Aber es gibt Situationen, die kann jeder aus seinem Privatleben und aus seinem Umfeld auch nachvollziehen, wo man sich entscheiden muss und wo man nicht sagen kann, ach, das diskutieren wir mal länger aus. Es ist gut, dass das nur wenige Situationen sind, aber die gibt es. Und dann erwarten wir von denjenigen, die für uns Entscheidungen zu treffen haben, also der Politik, eben auch sehr klare und nachvollziehbare Entscheidung. Wie gesagt, immer mit der Möglichkeit danach, sie zu kritisieren oder Umständen abzuwählen, was auch immer in der Demokratie möglich ist.
Intendant Stefan Raue im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören Deutschlandfunk Kultur zu Gast heute. Stefan Raue, der Mann, der uns allen mit seinem Dienstantritt als Deutschlandradio-Intendant eine Denkaufgabe gegeben hat, uns in den Redaktionen, aber auch Ihnen als Hörerinnen und Hörer, nämlich die Deutschlandradio-Denkfabrik. Jedes Jahr setzen Sie per Abstimmung, per Online-Abstimmung ein Thema, also alle, die daran teilnehmen wollen, Hörerinnen und Hörer, User, ein Thema, das wir dann in allen Programmen und online vertiefen. Auf der Suche nach dem Wir, das ist das Thema 2021. Was wir heute machen, das offene Studio mit digitalem Publikum, das jetzt übrigens wieder dabei ist, das ist ein Teil davon, weil wir gesagt haben, wir, das sind ja vor allem auch Sie, also unsere Hörerinnen und Hörer. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen oder Anmerkungen, wobei, Herr Raue, ich habe manches Mal gedacht, auf der Suche nach dem Wir, das ist eigentlich fast unmöglich, oder?
Ja, das ist ein Prozess oder das ist ein Weg und der ist das Wichtige. Es geht nicht darum, dass man im Prinzip definiert, wie sollten wir mal alle sortiert sein. Das ist eine merkwürdige Vorstellung. So eine dynamische Gesellschaft wie unsere, die bereitet einem jeden Tag wieder neue Überraschungen in ihren Veränderungen, neuen Einstellungen und so weiter. Das wird auch der Abfolge der Generation nicht gerecht. Aber wichtig ist, dass wir verhindern, um es mal andersrum auszudrücken, dass wir immer auseinanderlaufen, nur noch mit unseresgleichen diskutieren und reden, sondern dass wir versuchen, bei allen unterschiedlichen Einschätzungen auch immer Gemeinsamkeiten mitzudenken, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten im Gespräch, in der Diskussion, vielleicht auch mit unterschiedlichen Meinungen wieder auseinanderzugehen, aber trotzdem mit so viel Respekt, dass man auch weiterhin zusammen leben kann in einer Gesellschaft. Mhm. Das ist, glaube ich, die Lehre, die wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern, denken Sie an die polarisierte Gesellschaft in den USA in der Zeit von Donald Trump, die wir dort beobachtet haben. Und da müssen wir darauf reagieren. Das war die Idee damals bei dem Thema. Ist ja ein Thema der Hörerinnen und Hörer und wir haben das gerne auch in diesem Jahr durchgezogen.
Mhm. Und in der Tat ist es aber, deswegen komme ich drauf, ja wirklich nicht einfach, weil bei diesem Versuch, den Sie beschreiben, ja ganz häufig Wortmeldungen kommen, die auch an unsere Adresse sagen, ja, aber das kriegt ihr nicht hin. Wir hatten das in einer sehr intensiven Debatte um die Frage, werden die Rundfunkbeiträge moderat erhöht oder nicht? Da gab es Stimmen aus Ostdeutschland, die gesagt haben, ihr habt uns eigentlich gar nicht richtig im Blick. Dann haben wir immer wieder die Debatte und dazu haben wir auch gerade noch frisch einen Kommentar bekommen auf Facebook, als wir sie hier heute angekündigt haben. Wir seien, ich zitiere mal, stringent linkslastig, also irgendwie nicht so in der Mitte der Gesellschaft, wie es sein sollte. Was ist Ihre Antwort?
Tja, ich weiß, dass es den einen anderen jetzt aufregt, aber ich kann mit diesen ganzen Links-Rechts-Geschichten nicht mehr so richtig viel anfangen. In den Zeiten, in denen ich politisiert worden bin, auf der Schule und in der Uni und in den Jahren danach, da gab es dann noch diese Rechts-Links-Muster und mehr links und weniger links und Mitte und was auch immer. Wenn wir uns jetzt die Themen mal anschauen, wie Corona, wie Klima, wie das Verhältnis von Männern und Frauen in unserer Gesellschaft. Wir reden ja gleich auch noch über Angela Merkel. Wo ist da links, wo ist da rechts? Ich glaube, wir haben diesen riesigen Wandel, der 89, 90 ausgelöst worden ist, noch gar nicht richtig in unserer Kultur, in unserer politischen Kultur, in unserem Denken, in unserem Bewusstsein auch verarbeitet. Ich kann da nicht so richtig viel mit anfangen. Wenn damit gemeint ist, ihr sollt nicht parteiisch sein, ihr sollt nicht für eine bestimmte politische Strömung, Partei, Organisation auch in übermäßiger Form Werbung machen und die anderen praktisch an den Rand drängen, dann muss ich sagen, das ist ein wichtiger Auftrag. Wir haben den vom Verfassungsgericht, wir haben den aus unserem Staatsvertrag heraus, dass wir ein möglichst breites Meinungsbild abbilden. Das nehmen wir auch sehr ernst. Aber mit diesen Links-Rechts-Geschichten kann ich nicht mehr so richtig viel anfangen.
Dann versuche ich es mal mit was anderem und bediene mich hier bei einem Kommentar, den ich im Chat bekommen habe. Ich finde, manchmal wird Kommentar von Nachricht und Moderation nicht scharf genug getrennt.
Ja, also ich bin ja, Sie haben es ja schon verraten, ich war ja bis vor wenigen Jahren, als ich hier Intendant wurde, auch praktizierender politischer Journalist. Ich will es mal aus diesen Erfahrungen heraus sagen. Ich persönlich glaube, dass wir gerade in den öffentlich-rechtlichen Programmen schon sehr klare Zäune haben zwischen den Nachrichten, zwischen den Hintergrundberichten und den Kommentarleisten. Das wird schon sehr klar markiert, gerade in unseren Programmen. Aber ich kann trotzdem das Unbehagen vieler Hörerinnen und Hörer sehr gut nachvollziehen, weil das betrifft vor allen Dingen Ihren Beruf, nämlich des Moderators oder der Moderatorin.
Ich habe befürchtet, dass wir zu dem Punkt kommen.
Wir haben einen Moderationsstil, der einordnen soll, der zuspitzen soll, der Interesse wecken soll, der manchmal provozieren soll. Und das ist dann nicht mehr rein nachrichtlich. Und das ist dann auch nicht mehr rein Fakt, sondern das ist schon sehr viel Persönlichkeit. Und das ist auch sinnvoll, weil wir wollen ja die Menschen auch interessieren für die Themen. Und sie sollen ja auch merken, dass da kein Roboter steht, sondern ein Mensch mit seinen eigenen Prägungen. Aber vielleicht müssten wir manchmal transparenter machen, aus welchem Hintergrund heraus wir die Dinge so einordnen, wie wir sie einordnen. Und ich finde zum Beispiel dieses Format, was wir jetzt hier haben, dieses offene Studio, ein wunderbares Beispiel dafür, wie man klar machen kann, wie wir eigentlich zu unseren Themen kommen, auch zu unseren Formulierungen und Zuspitzungen. Also ich glaube, da gibt es noch eine Menge auch nachzuarbeiten. Manchmal sind die Grauzonen ein bisschen zu stark ausgeprägt zwischen diesen kommentierenden Bemerkungen und den Nachrichten im engeren Sinne. Aber die reine Nachrichtensendung und die reine Kommentarsendung ist in den Programmen von Deutschlandradio sehr, sehr stark abgegrenzt.
Sie kriegen hier einige Zustimmung im Chat, das darf Sie freuen, das Überholtsein von rechts und links. Was ich mich aber frage, weil Sie gerade auch natürlich die Rolle des Moderators ansprechen, aber auch von uns insgesamt. Ich habe ja so ein Idealbild, dass wenn wir raussenden in dieses Land, dass sicherlich nie alle einverstanden sind und sich auch mal ärgern und aufregen, aber dass im Prinzip vom linken Wähler bis zur AfD-Wählerin die Leute ein Grundvertrauen haben, dass sie bei uns objektiv informiert werden nach Faktenlage und dass sie auch wirklich auf uns zurückgreifen. Und da frage ich mich, ob man diesen Anspruch heute überhaupt noch haben kann, weil die Gesellschaft vielleicht auch so sehr auseinanderdriftet. Wir sehen das in der Corona-Debatte mit eigenen Sichtweisen und Fakten, dass das vielleicht ein unmögliches Unterfangen ist und man dann automatisch auf einer Seite landet.
Nun, erstens sind wir nicht unfehlbar. Uns passieren, mir, Ihnen, wem auch immer, uns passieren auch Dinge, wo wir sagen, das hätten wir mal besser anders formulieren sollen und offener und hätten vielleicht neugieriger sein müssen und nicht so vorfestgelegt. Das ist das eine. Das zweite ist aber, wir Medien, und das ist die Geschichte der Medien, seitdem es sie gibt, sind häufig auch in der Rolle des Sündenbocks. Also man ärgert sich über eine bestimmte Sache, eine bestimmte politische Entwicklung. Derjenige, der diese Entwicklung dann gewissermaßen kommuniziert, sie in die Öffentlichkeit bringt, bekommt dann gewissermaßen den Ärger gleich mit ab. Und da müssen wir auch nicht jammern und jetzt nicht lamoyant sein und schimpfen, dass wir falsch verstanden werden. Das ist eine Sache, die gibt es seit dem Entstehen des politischen Journalismus im 19. Jahrhundert, dass der Journalist, der bestimmte Dinge herausbringt, in die Öffentlichkeit bringt, auch immer in irgendeiner Weise haftbar gemacht wird für das, was er da verkündet, obwohl er es gar nicht gegründet hat. Aber damit, wie gesagt, müssen wir arbeiten, leben, müssen viel mit Transparenz arbeiten. Aber das bleibt nicht aus.
Mhm. Haben Sie den Eindruck, unsere Branche ist neugierig genug? Auch es gibt diesen englischen Begriff outside the box. Also wirklich so zu denken, dass man auch mal richtig aneckt. Ich beobachte da, und da fange ich bei mir selbst an, damit ich nicht immer mit dem Finger auf andere zeige, so ein, Mainstream ist das ganz böse Wort, das leider auch schon so vermint ist, deswegen will ich es gar nicht nutzen, aber ich habe neulich von einem Kollegen gehört, naja, es gibt vielleicht so Trampelpfade, auf denen wir alle so ein bisschen unterwegs sind, weil es halt auch bequem ist, da ist man dann halt auch nicht alleine, da eckt man nicht an.
Naja, es könnte vielleicht mit dem zu tun haben, worauf wir noch kommen, nämlich der Ära Merkel. Das Besondere dieser Ära Merkel, die ich persönlich, Stefan Raue, als eine eher positiv bewerte, aber in dieser Ära Merkel ist politisch das Signal gesetzt worden, man muss die Dinge lang genug prüfen, untersuchen, diskutieren und dann kullert gewissermaßen hinten die sachgerechte Entscheidung raus. Politik ist aber häufig auch Try and Error, also ist auch eine Entscheidung zu treffen, die Konsequenzen zu tragen, mutig zu sein, schnell zu handeln, einen Entwurf zu haben, eine Haltung zu haben in der politischen Diskussion, nicht im journalistischen. Und ich denke, dass wir manchmal uns an dieses Klima des nur lange genug diskutieren, dann kommt schon hinten irgendwie eine sachgerechte Entscheidung heraus, dass wir uns als Journalisten da sehr auch drauf eingelassen haben und diese politisch spannenden Diskussionen stellvertretend für die Menschen gar häufig gar nicht mehr führen.
Wir hören jetzt mal dem Bundeswehrmusikchor beim Üben zu. Ich glaube, man kann das erkennen, oder, Stefan Raue?
Ja klar, ja. Es geht um einen Mann namens Micha.
Ja, und er hat dummerweise den Farbfilm vergessen. Und Nina Hagen singt davon 1974. Tja, ich glaube, neben Corona ist das irgendwie so das Gesprächsthema Nummer eins heute. Der große Zapfenstreich für Angela Merkel. Abschied aus der Kanzlerschaft nach 16 Jahren. Und wie immer dürfen sich die Gewürdigten drei Lieder wünschen. Bei Angela Merkel ist es Großer Gott, wir loben dich, Hildegard Knef, für mich soll es rote Rosen regnen, und eben Nina Hagens Farbfilm. Herr Raue, es gibt schon so einige, die spekulieren rauf und runter, was lesen wir aus dieser Musikauswahl. Wollen Sie einsteigen oder kann man es auch mal ein bisschen niedriger hängen?
Also ich, da könnte man jetzt Stunden, glaube ich, mitfüllen. Ich hatte ja auch beruflich häufiger als politischer Journalist mit Angela Merkel zu tun. Sie hat verschiedene Gesichter, unterschiedliche Gesichter. Sie ist als Politikerin, als Kanzlerin immer sehr stark kontrolliert, sehr stark rational organisiert, sehr intensive sachgebundene Diskussion. Aber ich glaube manchmal, dass sie sich von diesem Bild, das die Gesellschaft von ihr hat und hatte, dass sie sich da nicht ganz, sagen wir mal, wiedergegeben gefühlt hat. Dass sie auch ein anderes Gesicht hat und dass sie auch Sentimentalität kennt. Und die Nina Hagen, das ist schon ein Stück Sentimentalität. Angela Merkel, die erste Ostdeutsche, die Kanzlerin auch geworden ist. Für Ostdeutsche in den Generationen, für die ist Nina Hagen auch eine echte Nummer.
Mhm. Wobei, ich glaube, man kann das auch sogar gesamtdeutsch sagen, oder?
Also ja, aber die Nina Hagen nach 1990 war eine andere. Ja. Also die hatte dann auch einen anderen Auftritt. Der DDR aus der DDR-Zeit hatte für ihre Fans ja schon eine große Bedeutung.
Mhm. Sie haben ja gleich anfangs schon verraten, bei Ihnen wären es die Red Hot Chili Peppers. Sie haben mittlerweile auch einen Song ausgewählt.
Ja, Under the Bridge, aber ich verrate jetzt nicht, warum, und ich werde es vor allen Dingen nicht vorsingen.
Ich habe ja auch mal unser Publikum heute gefragt, hier im offenen Studio, da kommen echt ganz schöne Sachen zusammen. She's Got Balls von der AC/DC, Erdmöbel, die nicht wissen wie, kenne ich gar nicht. Ich habe nie die FDP gewählt, von Blockflöte des Todes. Ja, sehr kreativ. Nothing Else Matters, auch eine schöne Idee. Es ist ja auch immer so ein bisschen eine generationengerechte Geschichte, ne? Also ich fand ganz interessant, als wir beim Verteidigungsminister Thomas de Maizière dann Life is Life gehört haben, wo man merkt, okay, das ist die Generation, bei mir wären es wahrscheinlich die Fantastischen Vier. Oder ich hätte was, aber ich glaube, das kennt man nicht, aber können Sie gerne mal googeln. Generation des Enchantés, das ist im Original von Mylène Farmer aus Frankreich. Kate Ryan hat dann, das beschreibt leider so ein bisschen meine schlimme musikalische Sozialisation der 90er Jahre, so dieser Eurodance.
Kann passieren, ja.
Ja, gut, aber es ist ja auch ein bisschen, deswegen komme ich auch drauf, weil ich bin jetzt schon so nah an den Peinlichkeiten. Es ist ja auch irgendwie so nah, also ich denke da zum Beispiel an andere Bundeskanzler, die sich verabschiedet haben, so nah an der Geschmacksübertretung oder so, dass man sich so ein bisschen fremdschämt.
Also das sehe ich ein bisschen anders. Wenn man mit Angela Merkel zu tun hatte, dann hat man beobachten können, dass sie mit Ritualen, vor allen Dingen mit Männerritualen, relativ wenig anfangen konnte. Oder kann. Und immer, wenn es sich aufgepumpt hat in ihrem Umfeld, hat sie ganz schnell die Luft rausgelassen durch ironische Bemerkungen, durch einen Witz, durch einen Scherz, durch ein Stirnrunzeln, wie auch immer. Wir kennen das ja auch von den G8-Gipfeln und G7-Gipfeln, wo sie auf den einen oder anderen Staatschef auch so reagiert hat. Und ein bisschen vielleicht ist die Musikwahl auch der Versuch, diesem doch sehr pompösen Zapfenstreich auch ein bisschen die Luft rauszulassen, Das mag der eine oder andere nicht so gerne hören oder sehen, aber ich glaube, da steckt eine gewisse Ironie dahinter.
Okay, she did it her way, würde ich jetzt mal sagen an der Stelle. Nochmal vielleicht aufs Politische geblickt, Angela Merkel jetzt in diesen letzten Tagen. Irgendwie, also ich habe den Eindruck, so richtig die Rolle hat sie dann nicht mehr gefunden. Also jetzt wirklich, wenn ich so schaue, seit der Bundestagswahl, oder man hat sie ihr nicht mehr zugelassen. Ich weiß gar nicht genau, was es ist, aber sie wirkt so erstaunlich noch da, aber auch irgendwie nicht mehr.
Naja, da müsste man Olaf Scholz gleich dazu nehmen. Wir haben eine Situation, dass wir einen Machtwechsel haben. Für andere Machtwechsel in solcher Dramatik, da gibt es dicke Bücher, wird es wahrscheinlich über diesen Machtwechsel auch geben. Aber wir haben es mit zwei Alpha-Menschen zu tun, die Politik wesentlich prägen, die aber wissen auch, wie Politik funktioniert, gerade in der Krise, und die sich gegenseitig nicht ins Handwerk pfuschen wollten. Und dadurch kommt so ein bisschen auch diese Situation, dass keiner richtig entscheiden will. Wir kennen das auch aus dem privaten Leben, wo der eine schon eine Vorstellung hat, der andere, der davor kam, auch eine bestimmte Vorstellung hat, aber wo alle gesagt haben, na, wenn wir jetzt beide jetzt lossingen und groß losentscheiden, dann gibt es vielleicht Chaos und das verwirrt die Leute total. Also ich glaube, dass es so ein bisschen die Einsicht war, dass das jetzt eine Art Endphase auch ist, dass das jetzt auch ausläuft und dass jetzt jemand anders die Verantwortung übernehmen muss. Und der Neue wollte den Tag abwarten, an dem er zum Bundeskanzler gewählt wird und dann entscheiden.
Und der ist ja auch nah, dieser Tag. Nächste Woche wird es höchstwahrscheinlich passieren. Das Olaf Scholz Bundeskanzler wird heute Abend die große Verabschiedung, der große Zapfenstreich für Angela Merkel. Das wird auf jeden Fall Thema sein hier im Deutschlandfunk Kultur in den nachfolgenden Sendungen, wie es so schön heißt. Apropos nachfolgende Sendung, hier folgt auch in der Tat gleich was nach, nämlich der Länderreport. Und diese Radiosendung ist an dieser Stelle vorbei, aber nur die Radiosendung, denn mit dem offenen Studio gehen wir jetzt in die Redaktionskonferenz. Stefan Rau, an dieser Stelle sage ich aber schon mal fürs große Publikum ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute.
Gerne, hat Spaß gemacht.